Deutschlandfunk, Medias Res.
So kontrovers die Rede des WDR-Intendanten Tom Buro in der letzten Woche auch diskutiert wurde, seine Rede, in der er eine Debatte über die Zukunft der Öffentlich-Rechtlichen ohne Denkverbote gefordert hat. Also so vielstimmig und unterschiedlich diese Rede auch bewertet wurde. Die Fragen, ob es etwa ausreicht, an den Kontrollgremien zu schrauben oder ob es ausreicht, sich auf den politisch gewollten Auftrag der Parlamente zu berufen. Diese Fragen haben durch seine Rede deutlich an Schärfe gewonnen. Nicht nur in der Politik und in der Öffentlichkeit. Jan Böhmermanns Abrechnung am letzten Freitag haben über 2 Millionen Menschen verfolgt. Auch in den Medien gibt es Stimmen, die nun Taten sehen wollen und insbesondere die anderen Intendantinnen und Intendanten in die Pflicht nehmen. Sehen die das auch so? Ich habe vor der Sendung mit dem Intendanten dieses Hauses gesprochen. Stefan Raue, guten Tag.
Ja, guten Tag.
Debatte ohne Tabus, Infragestellung der ARD in ihrer Struktur, Stichwort viele Radiosender, Stichwort Klangkörper, Forderung eines runden Tisches für einen neuen Gesellschaftsvertrag. Also eine ohne Zweifel energische Rede Ihres Amtskollegen Tom Buro. Eine Rede, der Sie grundsätzlich beipflichten?
Nun, ich habe diese Rede vor allen Dingen als großen Stoßseufzer empfunden. Und zwar kann ich das auch einzeln nachvollziehen. Tom Buro hat als ARD-Vorsitzender mit 16 Ländern zu tun, mit seinen Kollegen und Kolleginnen, Intendanten der ARD, des ZDF und des Deutschlandradios. Er hat es mit vielen Interessengruppen zu tun. Er wird ständig konfrontiert mit Erwartungen an das öffentlich-rechtliche System, wie es sich verändern sollte, was es mehr machen sollte, was es weniger machen sollte. Und so hat er dann am Ende dieser Übergangszeit, die er jetzt nach der RBB-Zeit nochmal die ARD geführt hat, hat er schlicht und einfach sich Luft machen wollen und mal sagen wollen, was wollt ihr eigentlich und wo soll es eigentlich hingehen? Und wenn ihr wisst, was ihr wollt und uns das sagt, dann steht auch dazu.
Wer ist ihr in diesem Fall?
Das waren vor allen Dingen, glaube ich, ich war ja nicht dabei und ich kenne nur diesen Text. Ich glaube, er hat es vor allen Dingen an die 16 Länder gerichtet. Und er hat es aber auch an die zahlreichen Organisationen und Gruppen und Gruppierungen gerichtet, die sich im Augenblick an der Diskussion über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Systems beteiligen.
Ich nehme ein Beispiel raus, das hat auch was mit der Politik zu tun. Der runde Tisch, das ist ein zentraler Begriff in seiner Rede gewesen, den will er als Antwort auf die medienpolitischen Lähmungsprozesse etablieren. Wie bewerten Sie den Vorschlag?
Also ein runder Tisch ist ja etwas grundsätzlich Sympathisches. Aber man muss natürlich genau sagen, was soll dieser runde Tisch? Was soll dort verhandelt werden? Wer sitzt an diesem runden Tisch? Sind das die Kulturfreunde, sind das die Sportfreunde, sind das die Unterhaltungsfreunde, sind das die Vertreter der Länder, sind das die Vertreter des Privatfunks, sind das die Vertreter der Printverlage, wer auch immer sitzt an diesem runden Tisch. Und dann muss man sagen, wie bindend ist das, was dort verhandelt wird und gesprochen wird und diskutiert wird und in welchem Verhältnis steht dieser runde Tisch zu denen, die eigentlich laut Verfassung entscheiden müssen, nämlich den Ländern.
Ja, da sprechen Sie die Verantwortung an, die wie ein kleiner Ball hin und her gespielt wird zwischen den Anstalten und der Politik. Der DJV-Vorsitzende Frank Überall stimmt Ihnen da grundsätzlich zu. Wir haben demokratisch legitimierte Landesparlamente und Rundfunkgremien, die über Veränderungen beraten und entscheiden können, schreibt er. So einen runden Tisch braucht man also eigentlich gar nicht. Aber gerade diese Rundfunkgremien haben ja, wenn ich mal den Fall RBB da rauspicken darf, nicht so ganz gute Arbeit geleistet in der letzten Zeit. Und in den Landesparlamenten hat es ja auch 5 Jahre gedauert, bis der neue Medienstaatsvertrag zur Abstimmung vorgelegt werden konnte. Ist da nicht vielleicht doch mehr als ein Reformchen notwendig?
Ja, das sind ja unterschiedliche Fragen. Zunächst mal ist die Zuständigkeit der Länder in der Verfassung festgeschrieben. Ja. Und da kann man noch so revolutionär unterwegs sein. Da muss man auch keine Angst haben, als Spaßbremse zu gelten, wenn man dann sagt, laut Verfassung sind die Länder dafür zuständig. Und sie haben den Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen zu definieren. Das heißt ja nicht, dass wir Öffentlich-Rechtlichen selbst uns abseits stellen und mal zugucken, was die da auspalabern. Sondern wir müssen schon selber auch wissen, wie wir uns unsere Zukunft vorstellen. Und das in der Diskussion mit unseren Gremien, bei uns im Deutschlandradio ist das der Hörfunkrat und der Verwaltungsrat. Und ich habe den Hörfunkrat in den letzten 5 Jahren als sehr aktiv, sehr zugewandt und sehr an der Modernisierung unseres Hauses interessiert erlebt. Und ich habe mich immer ermutigt gefühlt, wenn es darum ging, dass wir neue Wege auch eingegangen sind.
Ich frage eine ähnliche Frage nochmal in eine andere Richtung, denn ich habe den Eindruck, dass wir noch nicht so ganz zur Essenz, vielleicht möglicherweise auch dessen, was Jan Böhmermann im Magazin Royal gemeint hat, vorgedrungen sind. Also wir wollen ihn natürlich nicht zum Maßstab der Kritikwürdigkeit hier nehmen, aber dennoch, Vetternwirtschaft hat er angesprochen, Gehälter, Luxusgüter. Für viele hat das natürlich dann auch einen symbolischen Wert, wenn sie fordern, nicht Anpassung, Staatsvertragsüberarbeitung brauchen wir, sondern es muss tatsächlich ein Ruck in diesem Fall durch den Öffentlich-Rechtlichen gehen. Eine echte Reform, denn seit 70 Jahren, da zitiere ich auch Jan Böhmermann, hat sich da nicht so richtig viel dran verändert, auch wenn das vielleicht ein bisschen polemisch formuliert ist. Wissen Sie, was da gemeint ist oder was er meinen könnte mit einem Ruck?
Naja, ich habe mir das genau natürlich angeschaut und angehört, was Jan Böhmermann da gesagt hat. Und das war eine Liebeserklärung an das öffentlich-rechtliche System. Und ich habe in vielen Dingen erstens lachen müssen, zweitens zustimmen können. Aber das ist eine Sache, die ist nicht über gesetzliche Reformen zu regeln, sondern das ist eine Sache des Geistes und des Wunsches nach Aufbruch und Neuem und nach Risiko und nach mal Dinge versuchen, die unter Umständen schief gehen, aber dann vielleicht was Neues erfahren. Also wir müssen, was Jan Böhmermann meint, und das ist ja die Gefahr für alle Organisationen, Jan Böhmermann warnt vor der Verkrustung und vor der Bürokratie, die Medienunternehmen wie unsere auch ersticken können. Und das haben wir, da sind wir verantwortlich dafür, dass das in der Bewegung bleibt, dass wir weiterdenken. Und wenn Sie sich anschauen, wie wir als kleines Haus Deutschlandradio unterwegs sind in den letzten Jahren, wie sehr wir versuchen, neue Formate zu entwickeln, in die digitale Welt hineinzuwirken, Plattformen zu bilden, unsere eigene Audiothek zu verstärken, trotzdem noch unsere linearen Programme weiterzuführen, da sehen Sie, die Sender sind auf dem Weg, der eine mehr, der andere noch mehr, aber der Aufruf von Jan Böhmermann und anderen, Mensch, bewegt euch, denkt mal an die Zukunft, denkt mal daran, jüngere Menschen auch zu erreichen, der ist völlig richtig und nachvollziehbar.
Sie sprechen schon die möglichen Reformen bzw. die Änderungen, die in diesem Haus stattfinden oder stattgefunden haben in den letzten Jahren an. Also das, was der Deutschlandfunk, Deutschlandradio tut. Ein Beispiel picke ich noch raus, das regionale Doppel- oder Trippelangebot der vieler ARD-Radiowellen. Auch das steht in der Kritik. Da gibt es auch viele Stimmen, die sagen, ja, Mantelprogramm, möglicherweise auch bundesweit, das wäre ganz gut. Wie sehen Sie das, insbesondere vor dem Hintergrund, dass das Deutschlandradio ein bundesweites Programm ist?
Da sind die 16 Länder ganz klar. Der dritte Medienänderungsstaatsvertrag ist gerade in der Mache. Der soll zum Sommer nächsten Jahres in Kraft treten. Und in dem steht, Deutschlandradio veranstaltet 3 werbefreie nationale Hörfunkprogramme. Und die ARD-Hörfunkprogramme sind regional definiert und sind beide Systeme ergänzen sich gut. Und wie die ARD ihre Hörfunkwellen organisiert, ausrichtet, mit wie viel Synergien die zustande kommen, das ist zunächst mal eine Sache der ARD. Ich will nur darauf hinweisen, dass ganz viele Programme, die von dem einen oder anderen als überflüssig bezeichnet werden, dass sie trotzdem ihre große Fangemeinde haben und ihre Hörerkreise haben. Insofern muss man immer aufpassen, wenn man sagt, auf das und das könnte man einfach verzichten. Man muss auch an die Menschen denken, die es gerne hören.
Deutschland scheint uns in 10 Jahren nicht mehr in dem Umfang zu wollen, wie heute, hat Tomburo gesagt. 4 von 5 Menschen haben keine Lust auf den Öffentlich-Rechtlichen. Das war allerdings eine Studie unter Leserinnen und Lesern der Bild-Zeitung. Das Medienvertrauen insgesamt ist allerdings seit 2008 angestiegen. Das belegen die jährlichen Studien der Uni Mainz. Ist also das Narrativ, die Menschen wenden sich ab, wir stehen an einem Scheidepunkt, ist es dieses Narrativ eigentlich belastbar aus Ihrer Sicht oder sollte man das mehr hinterfragen? Es scheint ja eine sichere Sache zu sein, dass der Öffentlich-Rechtliche keine so eine richtige Lobby mehr hat.
Nein, also das ist eine ganz schwierige Frage, weil auf der einen Seite müssen wir sehen, noch nie waren die öffentlich-rechtlichen Angebote so erfolgreich wie heute. Das gilt für ARD, ZDF, die dritten Programme und auch für unsere 3 Programme von Deutschlandradio. Noch nie waren die so erfolgreich. Die Langzeitstudien sagen auch, das Vertrauen in die Öffentlich-Rechtlichen ist weiterhin sehr groß. Wir müssen aber auch konstatieren, das ist ja nicht eine Halluzination, dass im Augenblick es eine sehr kritische Debatte über uns gibt. Das ist ja nicht irgendwo herbeigezogen, sondern das hat was damit zu tun, dass Skandale passiert sind. Mhm. Und diese Skandale setzen an dem an, was das Wichtigste bei uns ist, nämlich das Vertrauen. Die Menschen müssen Vertrauen in unsere Programme haben und die Menschen müssen aber auch Vertrauen in unsere Handlungsweise haben, wie wir wirtschaften, wie wir mit dem Geld umgehen, was sie uns in die Hand geben. Und da ist eine Krise, da müssen wir auch nicht drum herum reden. Und wenn die nicht morgen spürbar wird, dann wird sie übermorgen spürbar. Deswegen müssen wir da auch ran. Aber wir haben keine Nachfragekrise. Wir haben keine Krise, dass die Menschen uns nicht mehr hören oder sehen wollen. Wir haben eine Krise, dass die Menschen sagen, können wir denen noch so vertrauen und wollen wir für die, die 18 so und so viel zahlen oder in Zukunft auch noch mehr?
Was ist aus Ihrer Sicht der wichtigste Stein, der ins Rollen gebracht werden muss, um dieses Vertrauen zu stärken bzw. an einigen Punkten auch wiederherzustellen?
Das Einfachste und Wichtigste ist, dass wir uns nicht einmauern dürfen. Und wir dürfen uns nicht in unsere Funkhäuser zurückziehen, sondern wir müssen raus, wir müssen uns jeder Diskussion stellen. Wir dürfen da auch nicht zu weinerlich sein, wir dürfen kein Glaskinn haben. Wir müssen einer kritischen Diskussion uns auch stellen. Wir müssen aber auch auf alle Menschen reagieren und an alle Menschen herangehen, nicht nur an die Medienkritiker, nicht nur an die Medienpolitiker, sondern wir müssen an das Gesamte denken, an alle, die uns nutzen. Und wir müssen eine Sprache pflegen, die neugieriger ist auf die Menschen, die stärker auf deren Interessen auch eingeht. Wir müssen nachdenklicher sein, wir müssen mehr Möglichkeiten auch bieten, dass die Menschen an unserem Programm auch teilhaben können. Das ist ein Prozess, der muss unbedingt erfolgen, weil sonst gibt es Parallelwelten. Die Sender auf der einen Seite und die Menschen auf der anderen Seite und das geht auf die Dauer schief.
Hört die Diskussion an dem Punkt auf, wo Leute die Rechtsstaatlichkeit in Frage stellen?
Ja, das haben wir ja in vielen politischen Bereichen und das ist tatsächlich ganz schwierig und kompliziert. Ne? Wenn die Menschen sich, wir haben das in der Corona-Diskussion erlebt, wir haben das in der Migration und in der Fluchtdiskussion erlebt, wenn Gerichte nicht mehr das letzte Wort haben, wenn der Rechtsstaat nicht mehr akzeptiert wird, dann ist Alarm und das muss man auch in diesem Thema natürlich bedenken.
Intendantinnen und Intendanten müssen sich als Motoren der Erneuerung begreifen, fordert Joachim Huber im Tagesspiegel. Was sagen Sie zu diesem Statement? Nehmen Sie das an?
Ja, das machen wir auch. Und das machen wir mehr, als manchmal Joachim Huber das wahrnehmen will. Aber wir machen das. Aber das ist keine Sache für die Bühne und das ist keine Sache für den Lautsprecher. Modernisierung und Weiterentwicklung ist eine Sache, die in vielen Einzelschritten besteht und wo wir auch alle mitnehmen müssen, das Publikum wie auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Stefan Rauer, Dankeschön.
Bitte.